Du siehst heute, du hast heute ein bisschen was Mönchsartiges.
Ja, habe ich auch.
Also was ist das für ein, ist das ein Hoodie oder?
Ja, das ist ein Hoodie, aber es sieht ein bisschen aus, als wäre ich ein Ordensbruder, ne? Fehlt nur so ein Holzkreuz.
Ja, du siehst ein bisschen wie der junge Typ von Im Namen der Rose. Ja,
Christian Slater.
Ja, genau.
Es wird ja heute ein Beichtgespräch. So viel haben wir ja schon im Vorfeld festgelegt.
Das wird es, glaube ich, tatsächlich.
Ja, mal gucken. Wow! Hallo und herzlich willkommen zu Grundlos Gute Laune. Ja, in unserer Packungsbeilage, da steht ja Kabarett-Podcast. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir ein True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen, die wir auch manchmal selber begehen, ne? Muss man sagen. Und wir sezieren hier Zitate und Sprachfetzen aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, mit dem einen Ziel, uns einen Reim auf die aktuelle politisch-gesellschaftliche Lage zu machen. Aber keine Angst, wenn uns die Realität Zitronen gibt, trinken wir Limoncello. Und haben, ihr ahnt es schon, grundlos gute Laune. Mein Name ist Tobias Mann und mir gegenüber sitzt der bekannteste Limoncella-Trinker Deutschlands, der wunderbare Philipp Simon.
Hallo. Herrlich, yeah. Ich finde, das war eine so schöne Ansprache. Für mich bist du jetzt schon der nächste Bundespräsident.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich bin noch zu jung. Darf ich mich schon bewerben?
Natürlich kannst du dich bewerben.
Ja, 42 oder was muss es sein, oder? Wie alt musst du?
Muss man da ein Alter für haben?
Ja, es gibt ein Mindestalter.
Achtung, Korrektur. 40 Jahre ist das Mindestalter. 42 ist allerdings ansonsten die Antwort auf alles.
Echt? Ich dachte, dafür muss man einfach immer nur so eine gewisse Art von staatstragender Aussprache haben. Also
die sprichst du mir zu, oder was? Diese staatstragende Aussprache?
Ja, also du hast, ich meine, wenn man überlegt, was jetzt in dieser Anmoderation inhaltlich drin war, da war ja nicht viel, aber du hast es mit einer Euphorie vorgetragen, wo ich sage, Mensch, da erwartet mich was. Ja?
Also. Ja, aber das ist mein Geschäftskonzept.
Unser Geschäftskonzept.
Ja, also mit vielen Worten wenig zu sagen, das ist ja auch, wenn man so will, so ein bisschen das, wie der Podcast gestrickt ist.
Ja.
Bevor wir natürlich ans Eingemachte gehen, machen wir traditionell ein bisschen Nabelschau. Also wir reden Privates und da hast du, lieber Philipp, beim letzten Mal auch eine wunderschöne Formulierung benutzt. Und zwar hast du gesagt, wir machen so ein bisschen privates Ping-Pong.
Richtig.
Wir lassen die KI ja unsere Sendung transkribieren hinterher und die KI hat aus privat Ping-Pong, Primaten-Ping-Pong gemacht.
Ja, und zwar völlig zu Recht.
Ja, das passt zu uns. Und weder du noch ich, wir wollen ja der künstlichen Intelligenz widersprechen. Deswegen heißt diese Rubrik ab sofort
Primaten-Ping-Pong. Ping-Pong. Ping-Pong.
Ja, und dann finde ich auch noch schön mit so einem, war das fast schon ein asiatischer Akzent, den ich. Also hast du da im Prinzip irgendwas zwischen Rassismus und kultureller Aneignung fabriziert? Oder was habe ich da gerade gehört? Kannst du es bitte nochmal spielen?
Soll ich es nochmal hören?
Ja, bitte.
Primaten Ping-Pong.
Natürlich, entschuldige mal. Ping-Pong.
Das ist amerikanisch, oder so? Primaten Ping-Pong, oder?
Also meines Erachtens ist es schon Rassismus.
Okay. Wir können das ja mal zur Diskussion stellen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ist das noch lustig oder ist es schon Rassismus? Einfach mal jetzt diese Frage gestellt. Aber für dich, lieber Philipp, habe ich die Frage der Woche. Wann hattest du in der letzten Zeit mal wieder grundlos gute Laune?
Stellst du mir diese Frage eigentlich jetzt die nächsten 20 Jahre, alle zwei Wochen, wann ich grundlos gute Laune hatte?
Ja.
Bis wir dann irgendwann, weißt du, wenn ich dann irgendwann hier mit Demenz auf Texel sitze und
ja.
Und dann dir jede Woche das Gleiche erzählen kann. Ich hatte diese Woche so unfassbar viel grundlos gute Laune. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also das Erste, ich bin ja im Moment auf Texel. Das heißt, ich habe permanent grundlos gute Laune, wenn ich an den Strand gehe. Frische Luft. Ach. Ich als Allergiker an der Nordsee ist natürlich ein Traum, weil die Nase ist frei. Man weint nicht permanent grundlos. Das Zweite ist, ich habe permanent grundlos gute Laune, wenn ich ein sogenanntes Brötchen gesund esse.
Oh, sag das nochmal.
Brötchen gesund.
Oh, lass mich raten, das ist ein gesundes Brot?
Ja, richtig. Und dazu nimmt man ein völlig ungesundes holländisches Knautschbrötchen und packt da rein einen frischen Nieuwe Haring, also diese Heringsfilets aus den Niederlanden mit Zwiebeln, ein bisschen Gürkchen. Schmeckt fantastisch, hat man grundlos gute Laune. Ich habe diese Qualität an Heringen auch nie in Deutschland gefunden. Also ein deutscher Hering, der ist immer, er schmeckt nicht. Machen wir es kurz. Und also da habe ich grundlos gute Laune. Und dann habe ich natürlich jetzt in der letzten Zeit auch wieder sehr viel niederländisches Fernsehen geguckt. Und da habe ich auch grundlos gute Laune bekommen. Denn es gibt einen fantastischen ESC-Beitrag der Niederlande, wo ich der festen Überzeugung bin, das wird nichts, aber ich finde ihn gut. Okay. Das Lied heißt Europapa und geht um Europa und um den Papa des Sängers. Der Song hat schon ein bisschen was Verrücktes, aber ich mag ihn sehr.
Und du rechnest euch da Chancen aus?
Nein, überhaupt nicht, aber der Song hat mir grundlos gute Laune gemacht. Ich habe der Sänger ist völlig durchgeknallt, war die Tage hier in der Talkshow. Und ich fand es einfach gut. Also drei Gründe, warum ich grundlos gute Laune hatte.
Ja, ich muss zum zweiten Grund, muss ich aber mal zurückrudern, noch an der Stelle, und zwar buchstäblich, weil es ist eben gerade eine Beschwerde reingekommen. Der Deutsche Heringszuchtverein hat sich also hier gerade eingeklinkt bei uns in die Aufzeichnung und hat dann doch nochmal nachgehakt. Herr Simon, was haben Sie gegen den Deutschen Hering? Ja, das ist die Frage, die hier im Raum steht und die es dringend zu klären gilt.
Der Deutsche Hering ist zu dick, zu schwer. Er leidet unter Bürokratie und er steht wirtschaftlich schlecht da. Der Deutsche Hering ist einfach viel zu groß und er hat, hast du schon mal niederländischen Nieuwe Haring gegessen?
Nee, ich war ja auch noch nie in den Niederlanden, ich war ja noch nie da.
Ernsthaft?
Nein, noch nie, mein ganzes Leben. Einmal muss ich zu, in Roermond war ich einmal gewesen, in dieser Mall.
Du warst in Roermond in einer Hall.
In einer Mall, nicht in einer Hall. Also in so einer Mall, so Einkaufsmall, wo es so Geschäfte gibt und sowas. Und ich glaube, das ist für Holland jetzt nicht typisch.
Also du warst einmal in den Niederlanden, um dir für günstiges Geld eine Jeans zu kaufen. Dann kann ich das, kann ich deine...
Das waren Wanderschuhe. Wanderschuhe habe ich mir da gekauft.
Was hast du dir da gekauft?
Wanderschuhe.
Ja. Wenn wir irgendwann mal hier große Tantiemenausschüttungen von dem Podcast machen, dann nehme ich dich mal mit in die Niederlande. Es ist natürlich eine Schande, dass du noch nie hier warst.
Könntest mich ruhig mal mitnehmen, ja.
Das Land ist großartig, die Ernährung ist zweifelhaft, aber der Hering auf jeden Fall ist ganz große Klasse. Ist geschmacklich einfach unfassbar gut und du isst ihn ja mit Zwiebeln und lässt ihn so quasi das Filet von oben in den Mund rein und wenn er richtig gut ist, beißt man den auch gar nicht ab, sondern eigentlich, wenn er perfekt ist, drückst du mit der Zunge gegen den Gaumen und trennst dadurch ein Stück Fisch ab. Ist
groß. Und dann atmet man ihn quasi ein. Man atmet ihn ein,
den Hering. Man atmet ihn ein, den Hering, ja.
Also wir fahren mal gemeinsam zum Heringsatmen nach Holland. Ich bin natürlich kein großer Fischfreak, das muss ich jetzt sagen. Zum Leidwesen meiner Frau, ja, die sehr, sehr gerne Fisch isst und alles, was so aus dem Meer kommt. Ich tue mir mit vielem schwer. Ich bin so ein Weißfischesser, weißt du, so ein neutraler Fisch, der nicht wehtut. So eine Dorade. Ich bin quasi so ein Doradenmann. Da so ein bisschen Zitrone oben drauf, dass mal gar nichts mehr schmeckt vom Fisch. Und dann bin ich glücklich. Das ist so meins.
So eine ganze Dorade, so ein bisschen, aber das ist dann eher so, sagen wir mal, der frankophile Flair.
Ja, das ist vielleicht, genau. So, das nehme ich mal als Kompliment jetzt auch an der Stelle. Dass ich bin ja so ein frankophiler Typ.
Oder doch eher Fischstäbchen, Tobi.
Die mag ich auch. Bis heute.
Was will man von einem Mann erwarten, der in Roermond in den Supermarkt fährt, um sich Wanderschuhe zu kaufen? Dass der natürlich Fischstäbchen ist. Ja, und du bist ja im Moment nicht in den Niederlanden, sondern klassisch deutsche Einstellung. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest, bist wieder auf Live-Tour.
Genau, bin mit den Wanderschuhen, die ich mir in Holland gekauft habe, bin ich unterwegs auf Tour.
Läufst bis nach Ebersberg.
Zum Beispiel.
Mit deiner Gitarre. Was ich dich aber mal fragen wollte ist, hast du ein Ritual vor der Show?
Ja, habe ich. Ich stelle mir jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, die Frage, warum zur Hölle tust du dir das an? Weil ich ja so furchtbar aufgeregt bin. Und das heißt, ich führe einen inneren Dialog mit mir selbst, warum zum Geier ich nicht beruflich mal eine andere Entscheidung getroffen habe. Ich weiß es dann glücklicherweise immer wieder dann, wenn ich auf der Bühne stehe und die ersten Worte gesprochen habe. Aber der Weg dahin, der ist emotional hart für mich.
Krass, immer noch. Du machst es ja auch nicht erst seit...
Nee, und das wird auch einfach nicht besser. Ja, ich habe da schon alles probiert. Mittlerweile, weißt du, je älter man wird, desto mehr hört man sich dann auch selber zu, wenn man was erzählt. Das ist ja in jungen Jahren nicht so. Da hörst du ja nicht so auf dich. Aber so nach und nach kommen Tobi und Tobi auf einen Nenner. Mal gucken, vielleicht wird es irgendwann dann richtig gut und besser.
Aber gehört es vielleicht bei dir auch zum Prozess, um in so eine bestimmte Stimmung zu kommen? Also bei mir war es tatsächlich... So auf Tour, ich habe tatsächlich immer apathisch in der Ecke gesessen.
Also so gar keine Energie da bei dir dann so in dem Moment vom Gang auf die Bühne?
Bei mir kam tatsächlich, ich habe mich dann immer so 10 Minuten vorher in Energie geprügelt.
Ach guck da, und wie ist das jetzt beim Fernsehen? Ist das besser? Weil Fernsehen ja immer so ein bisschen bei mir auch noch die Energie erhöht hat, den Druck.
Ja, beim Fernsehen ist es natürlich dadurch, dass wir bei den Mitternachtsspitzenaufzeichnungen bist du ja im Prinzip am Aufzeichnungstag ab, weiß ich nicht, 15 Uhr vor Ort, um 20 Uhr oder so ist die Aufzeichnung. Das heißt, du bist dann eigentlich da ja so die ganze Zeit irgendwie vor Ort und sprichst und machst und dadurch hast du natürlich noch weniger Möglichkeiten, wie sagt man, Stress aufzubauen, weil du ja eigentlich, das ist ja eigentlich, wenn man es mal ganz blöd erklärt, es ist ja eigentlich so ein bisschen fast ein normaler Arbeitstag, der ein bisschen später beginnt.
Ja. Ja. Ja, sofern man sowas überhaupt als normale Arbeit bezeichnen kann, ja. Aber das ist ja interessant, dass du, da sind wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Backstage-Typen, was mir gar nicht so aufgefallen ist, obwohl wir ja schon sehr häufig gemeinsam im Backstage waren.
Wobei sich das auch entwickelt hat und ich muss eine Einschränkung einfügen. Und das ist jetzt vielleicht für unsere Hörer sogar interessant. Mein allererster.
Es wäre ja schön.
Wir reden hier so vor uns hin und wir haben ja noch einen Haufen zu klären heute, aber. Ich habe dir das ja schon mal gesagt, mein allererster Fernsehauftritt war bei Tobias Mann im WDR in dieser Sendung mit diesem Paternoster.
Funkhaus.
Ich müsste mal gucken, kann das sein so 2009, 2008? Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, ja. So in dem Radius müsste das gewesen sein. Das war mein allererster Fernsehauftritt. Und da weiß ich, dass ich unfassbaren Schiss hatte und unfassbar aufgeregt.
Und das lief das gut damals in der Zeit?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe damals, man müsste mal gucken, ob man diesen Auftritt noch findet. Ich hoffe eher nicht.
Ja, du hast doch Kontakte zum WDR.
Entschuldigung, wer macht denn alle zwei Wochen da eine Kolumne im WDR 2 und schreit die Leute an?
Ja, Radio. Ja, die kriegen doch vom Fernsehen nichts.
Radio wird gehört.
Und Fernsehen wird geguckt. Frag doch mal nach hier, da bei euch bei den Winterspitzen, ob die das nochmal raussuchen. Ich fände das auch geil, wenn wir das nochmal anschauen könnten.
Das schauen wir mal, aber ich weiß nur, dass ich in einem Hotel in Köln übernachtet habe und in der Nacht wahnsinnig schlecht geschlafen habe und dass dieses allererste Mal tatsächlich aufregend war.
Aber jetzt, um nochmal hier nostalgischer zu werden, was auch unseren Podcast hier betrifft, es gibt ja so ein wunderschönes Foto, das ich dir auch mal geschickt habe, wo ich zu Gast bei dir war, bei der Nate Light. Und weißt du, was wir da gemacht haben? Da haben wir uns unterhalten auf dem Foto und schauen uns heute an.
Wir reden immer noch. Aber das muss man natürlich dazu sagen, durch die Häufigkeit auch der Nate Light, dann hatte ich ja davor auch diese Quizshow bei ZDF Neo gemacht, 40 Folgen oder so. Dadurch ist das natürlich dann, also ich glaube, durch Routine verschwindet ja auch Aufregung. Wobei bei dir ist es ja dann offensichtlich anders, denn du hast ja durch die vielen Live-Auftritte, müsstest du ja eigentlich eine ganz große Routine haben.
Ja, ich finde, was das Schöne an unserem Beruf ist, aber auch das bisschen Beängstigende, wenn man so ein bisschen Bühnenangst hat, man weiß ja nie, was man kriegt. Also du gehst ja immer auf der Bühne raus mit dem Kram, den du vorbereitet hast und du weißt nie, wie reagiert das Publikum da drauf, wie verläuft der Abend. Vor allem, weil ich ja auch nicht so richtig so drehbuchmäßig an meinem Text hänge, sondern dann auch mal gerne abschweife, mal gewollt, auch oft ungewollt. Und dann ergeben sich manchmal Dinge und das ist natürlich schön und beängstigend zugleich. So ein bisschen wie unser Podcast.
Sehr schön gesagt. Und man muss natürlich sagen, es zeichnet dich natürlich auch aus, diese Aufregung oder dieses Warten auf diesen Moment, zeigt natürlich auch, dass das, was du machst, sehr ernst nimmst und auch wertschätzt. Im Gegensatz zu mir, der nur noch apathisch in irgendwelchen Backstage-Bereichen rumliegt. So.
Und weil hier ja einer erwachsen sein muss von uns beiden, muss ich jetzt, oder nein, darf ich die Werbung ankündigen. Werbung.
Wenn Philipp wieder gar nichts sagt, die Welt um uns noch schräger macht, wenn dann der Tobi unterhopft, unangemessene Sprüche klopft, wenn all das dir dann Tag und Nacht noch grundlos gute Laune macht, wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Limoncello wert.
Sag mal, war das wirklich ein Limoncello, den du da eben getrunken hast?
Es war Apfelschorle.
Apfelschorle, der Limoncello des kleinen Mannes sozusagen.
Zitat. Ja, lieber Tobi, und damit kommen wir zum ersten Thema. Und ich sag mal, Limoncello, das ist ja, du sagtest gerade, die Droge des kleinen Mannes. Ich habe natürlich heute als Thema mitgebracht, die Droge des großen Mannes. Es geht um Cannabis, ja natürlich. Ich sitze auf Texel, ich bin in den Niederlanden. Welches andere Thema soll ich in dieser Folge auch mitbringen?
Du hast also heute ein persönliches Thema mitgebracht.
Ja, witzigerweise, ich kiff ja nicht. Ich vertrag's nicht.
Jetzt wirklich nicht? Ich meine, wir haben noch nie drüber gesprochen, über so unseren Konsum, was wir so alles so uns reinpfeifen, aber du bist, nein, gar nicht?
Nein, bevor wir gleich inhaltlich ganz weit rausschwimmen, nein. Ich vertrag's überhaupt nicht, es macht mich müde, ich bin gelangweilt. Ich bleib beim Limoncello, aber ich wollte zumindest mit diesem urniederländischen Thema heute aufschlagen, denn ab 1. April ist, wie die CSU so schön sagt, Bubatz legal. Und wenn wir bei der CSU sind, darf als Einstieg natürlich nicht das Zitat schlechthin zum Thema Cannabis fehlen.
Cannabis reicht ja nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth.
So, und dann wird eine Party draus.
Ja, genau. Crystal Meth, das war übrigens Markus Söder, falls ihn jemand im Meth-Rausch nicht erkannt hat.
Ja, was haben wir uns monatelang das Crystal Meth reingezogen? Mit Zwiebelchen.
Wie wir in Mainz sagen, Crystal Meth mit Musik.
Der Klassiker. Und das ist die große Sorge der CSU natürlich, dass wenn einmal das Tor für Cannabis auf ist, dann kommt auch Crystal Meth. Und insgesamt ist die CDU eher gegen die Legalisierung von Cannabis.
Hast du das Gefühl?
Ja, ich sag mal so, Rainer Haselhoff hat's schön auf den Punkt gebracht.
Heute beraten wir mit dem Entwurf des Cannabisgesetzes eines der umstrittensten Vorhaben der letzten Jahre. Ich frage mich, haben wir in unserem Land keine anderen Probleme? Ich denke an den Ukraine-Krieg. Führende Wirtschaftsinstitute sehen Deutschland 2023 tief in der Rezession. Unsere energieintensiven Betriebe sind mit existenziellen Problemen konfrontiert. Wir stehen vor einem Umbau unserer Krankenhauslandschaft. Es gibt einen Medikamentenmangel und wir diskutieren über die Legalisierung von Cannabis.
Ja, drei Sachen möchte ich gerne anmerken. Erstens, zum Schluss, wie er Cannabis sagt, habe ich das Gefühl, dass ihm die obere Zahnleiste mit rausgeflutscht ist.
Die Haftcreme hat versagt.
Ja, ich glaube, da hat ganz kurz die Haftcreme versagt. Zweitens, in dem Sprechtempo, in dem er spricht, bin ich mir nicht sicher, ob er nicht zwischendurch sich auch mal ein bisschen CBD-Öl in den Kaffee mischt.
Der Hasel ist wahrscheinlich intern bei der Legalisierung von Drogen weiter, als er zugibt.
Ja, und wenn man ihm zuhört, ja, welche Probleme wir alle haben, dann sehe ich absolut den Bedarf zu kiffen.
Ja, er hat eigentlich die besten Gründe dafür geliefert, dass Cannabis möglichst schnell legalisiert werden sollte.
Aber die Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, haben wir gerade keine anderen Probleme? Ist das jetzt wirklich nötig, das zu legalisieren? Was sagt der Drogenexperte aus Mainz? Wie sieht's überhaupt bei dir mit dem Kiffen aus?
Ich bin überhaupt kein Drogenmensch, noch nie gewesen. Das mag man jetzt vielleicht gar nicht glauben, wenn man mich mal auf der Bühne gesehen hat, könnte man auf die Idee kommen, ich habe Amphetamine oder sowas zu mir genommen. Aber das war noch nie was für mich.
Das heißt, es ist hier gerade ein richtiges Expertengespräch.
Wir zwei,
ne?
Wir sind offenbar wirklich richtig voll dabei, voll im Thema drin. Und es ist auch genau das, was uns direkt betrifft. Ich habe mal natürlich das probiert. Ich würde sagen, in meinem Leben vielleicht dreimal oder so, wo ich mal an einem Joint gezogen habe. Und das ist irgendwie nicht meine Sache nicht. Da hole ich mir lieber ein schönes, frisches, helles 0,5. Und das
Mettbrötchen.
Genau. Und zieh mir das dann rein. Aber überhaupt kein Thema. Auch ich war ja auch ganz viel früher so in Techno-Clubs und sowas unterwegs. Und
echt?
War also auch, ja, auch direkt mit anderen Drogen, zumindest in Berührung, aber hab die nie genommen. Hab das nie, das war nie meine Welt. Ich hab diese Musik tatsächlich komplett nüchtern ertragen.
Das ist ehrlicherweise gerade auch kein Kompliment für dich, dass du diese Musik nüchtern. Du wirst mir immer fremder. Von Folge zu Folge wirst du. Da stand er nüchtern in den Techno-Diskotheken. Wahnsinn, das hält's ja gar nicht aus. Aber kommen wir zurück zum Punkt. Was ist Legalisierung? Ist gut? Jetzt richtig? Oder nicht?
Ich finde, dass letztlich die Debatte, die jetzt geführt wird, oder die Entscheidung, die jetzt so nach und nach getroffen wird und wie tiefgreifend die ist, können wir ja gleich noch besprechen. Aber es ist einfach ein sich ehrlich machen, dass wir eine Gesellschaft sind, in der der Rausch an anderer Stelle völlig akzeptiert ist. Also bei Alkohol, ja, da Oktoberfest, das wird ja gepflegt. Das ist unsere Kultur. Ja, da machen wir mal ordentlich einen hier und noch mal. Und deswegen finde ich, muss man bei anderen Rauschmitteln ähnlich verfahren, wenn man sich im Prinzip als progressive Gesellschaft ansieht, die versucht, in neuen Zeiten anzukommen und so ihre Werte neu zu justieren.
Und diese Argumentationslinie hat Ateş Gürpınar von der Linken quasi hoch emotional auf den Punkt gebracht. Wir hören mal rein, das war die Bundestagsdebatte zum Thema Legalisierung.
Mit dem heutigen Tag und der Entkriminalisierung von Cannabis machen wir einen enormen Schritt. Und das wird nicht zuerst am Gesetz deutlich. Das wird deutlich an dem Widerstand, an dem die Konservativen rummäkeln, mit welchen Unwahrheiten sie agieren, mit welcher Wirbelsäulenakrobatik sie wirklich jede Angst schüren, ist wirklich abenteuerlich. Nur ein Klassiker mal als Beispiel. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzügel anschauen. Jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch. Mit einer anständigen Prävention schützen wir die Kinder. Mit einer anständigen Liberalisierung schützen wir auch die Erwachsenen vor dem ganzen Dreck, der auf dem Schwarzmarkt rumgeht.
Da will aber einer dringend an die Tüte. Ja. Mein lieber Gefangener.
Und ich glaube, er hat es auch wirklich nötig.
Also. Ja.
Full on. Aber er hat natürlich einen Punkt.
Ja, inhaltlich ist ja im Prinzip das auch, was ich vorher schon gesagt habe. Da muss man einfach ehrlich sein.
Aber im Bundestag schlagen da natürlich die Emotionen hoch. Übrigens, ganz zu Beginn, als wir den Rainer Haselhoff gehört haben, wie er kurz die Kontrolle über seine Haftcreme verloren hat, das war ein Ausschnitt aus dem Bundesrat. Denn da wurde ja auch darüber abgestimmt und zu dieser Abstimmung werden wir später nochmal kommen. Aber man merkt am Tonfall, Rainer Haselhoff im Bundesrat, da geht's eher ein bisschen gemütlich zu. Da sind auch nicht so viele Kameras dabei. Atesh Gürpinar im Deutschen Bundestag, da sind die Emotionen natürlich auf einem anderen Level.
Energetisch war das schon anders.
Und er hat natürlich einen Punkt, wenn man überlegt, wie viel Alkoholtote es jedes Jahr gibt, wie gesoffen wird, wenn wir nur an diese ganzen Mixgetränke, also Alkoholmixgetränke, diese zuckerhaltigen Alkopops. Alkopops, ja. Genau, die an die Kids rausgegeben werden. Auch das ist natürlich immer wieder dafür verantwortlich, dass es Schäden gibt. Ja, und wenn jetzt viele sagen, ja, aber bis zum Alter von 25 greift es auch auf die Entwicklung des Hirns ein. Ja, ich sag mal so, wenn du ab 16 irgendwie jedes Wochenende 2 Tage dauerstramm bist, glaube ich, bleibt das auch nicht ohne Folgen.
Das geht nicht spurlos an den grauen Zellen vorbei.
Und die Deutschen wandern gerade so ein bisschen auf den Spuren der Niederländer. Ich war immer ein Vertreter der Legalisierung, fand das auch immer richtig, erkenne aber durchaus in den Niederlanden inzwischen einige der großen Nachteile. Und bevor wir auf diese Nachteile eingehen, würde ich einmal gerne the Kiffmaster himself zu Wort kommen lassen. Denn Karl Lauterbach,
oh,
ein Mann, der nun wirklich grundsätzlich sehr vorsichtig ist und sich immer auf wissenschaftliche Studien beruft, der hat dieses Ding jetzt durchgeboxt und der erklärt jetzt uns mal, was eigentlich die Ziele der Legalisierung in Deutschland sind.
Wir verfolgen 4 Ziele. Wir legalisieren den Eigenkonsum. Wir schaffen ein Angebot, eine Alternative zu dem bedenklichen, kriminellen Schwarzmarkt. Wir klären auf über die Gefahren von Cannabis, insbesondere für das wachsende Gehirn, für Kinder, Jugendliche unter 25-Jährige. Und wir erhöhen das Strafmaß für diejenigen, die bandenmäßig an Kinder und Jugendliche verkaufen, auf mindestens 2 Jahre. In dieser Kombination gehen wir die Probleme gemeinsam an. Wir stecken nicht in den Kopf in den Sand.
Man hört ihm einfach gerne zu. Es ist wirklich, als ob ein Cartoon läuft, während er spricht.
Ja, aber jetzt kommen wir so ein bisschen auch zur Kritik. Denn eins der Argumente, was Sie ja immer wieder anführen, ist, dass Sie durch die Legalisierung vor allen Dingen den Schwarzmarkt bekämpfen wollen. Und das kann man schon sehen, dass das in den Niederlanden nicht wirklich funktioniert hat. Vor allen Dingen auch aufgrund eines entscheidenden niederländischen Details. Du kannst in Holland im Coffeeshop ganz legal dir einen Joint kaufen. Und die dürfen das auch ganz legal an dich verkaufen. Es ist aber nicht geregelt, woher die Coffeeshops das Zeug bekommen. Denn die müssen letztendlich weiterhin auf dem Schwarzmarkt an der Hintertür den Stoff kaufen.
Das wusste ich nicht. Das heißt, es gibt nicht einfach so einen Cannabismarkt in Holland, in Niederlande, so einen Großmarkt, wo du hinfahren kannst und kaufst du irgendwie so 16 Matten Zeug.
16 Quadratmeter Rollrasen.
Ja.
Und dann wird das getrocknet. Nee, sondern die müssen im Prinzip selber illegal das Zeug für die Läden ankaufen. Und dadurch ist natürlich eher ein Konjunkturprogramm für organisierte Kriminalität entstanden, die ja in den Niederlanden immer Morok-Mafia genannt wird. Also dahinter steckt im Prinzip die Begrifflichkeit einer organisierten marokkanischen Cannabis-Mafia in den Niederlanden, die ja unter anderem zur Ermordung von Peter de Vries und anderen Leuten geführt hat, also die auch mit einer wahnsinnigen Gewalt gegen Leute vorgehen. Es war jetzt auch über ein, zwei Jahre so, dass eine der Töchter von König Willem Alexander, ja auch nur noch mit Personenschutz unterwegs war, weil die bedroht wurde von dieser Mafia-Organisation und so. Das heißt, da haben sich Abgründe aufgetan, die man im Moment versucht, in Deutschland zu vermeiden. Aber wenn wir jetzt mal genau hinhören, was darf man denn jetzt in Deutschland wirklich besitzen? Dann tauchen bei mir tatsächlich wieder Fragezeichen auf und wir lassen es ganz kurz Karl Lauterbach selbst erklären.
Wenn jetzt jemand 25 Gramm dabei hat, dann also ist das legal, weil die kann er sich selbst gezüchtet haben oder er hat sie aus dem Cannabis-Club. Somit 25 Gramm darf ich besitzen. Somit kann man sagen, das ist dann ja auch eine Ermöglichung des Dealers. Es bleibt zwar strafbar, aber das ist ein Gegenargument.
Sagt zum Beispiel der ehemalige Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler aus Ihrer Bundestagsfraktion, ja. Sagt 25 Gramm ist viel zu hoch angesetzt.
Genau, er profiliert sich mit dieser Haltung, die nicht neu ist, aber was wäre die Alternative? Sagen wir machen das, wie er es vorgeschlagen hat, wir legalisieren, er will ja sogar Kokain wie in Portugal legalisieren und wir erlauben nur 6 Gramm. Dann habe ich Kokain legalisiert, das wird sicherlich hier kaum jemand wünschen, der mich kritisiert. Und die 6 Gramm sind so wenig, dass ich dann den Schwarzmarkt nicht eindämme. Weil das würde ja bedeuten, wenn ich 50 Gramm im Monat konsumiere, müsste ich bis zu 10 Mal zum Cannabis-Club fahren, um mir den Stoff zu holen.
Das war ja wie eine Mathearbeit, so eine Textaufgabe, ich hab's nicht verstanden.
Nee, und jetzt sind wir natürlich auch in Sphären unterwegs, wo es plötzlich darum geht, ja, dann machen wir Kokain auch noch und 6 Gramm ist viel zu wenig, weil da muss ich ja bis zu 10 Mal im Monat zum Cannabis, wo ich mir grundsätzlich sage, also jemand, der 50 Gramm Cannabis im Monat konsumiert, da fände ich es nicht verkehrt, wenn der auch 10-mal im Monat mal in die frische Luft kommt, um sich das Zeug zu besorgen und nicht quasi 2-mal im Monat beim Cannabis-Club vorbeifährt, um sich das Zeug mit nach Hause zu nehmen. Also die Menge in Deutschland 25 Gramm, finde ich, ist schon echt viel.
Ich kenne mich nicht aus. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel man da
einmacht. Ist ein Haufen. Das ist ein großer Haufen.
Wie viel Tütchen kann man denn basteln mit 25 Gramm?
Ich glaube, aus 25 Gramm, wenn ich richtig informiert bin, kann man also 75 Joints draus drehen oder so.
75?
Also ich meine, ist es auf jeden Fall eine Menge. Es ist eine gigantische Menge. Das ist wirklich, 25 Gramm ist wirklich sehr, sehr viel.
Also so Snoop Doggy Dog Dimensionen dann.
Ja.
Okay.
Ja. Aber dann auch schon komplett durchgeräuchert. Das heißt also, wenn jetzt jemand auf der Straße 25 Gramm dabei hat und sagt, das ist Eigenbedarf, in Wirklichkeit das Zeug aber verdealt, kann die Polizei da nichts mehr machen. Insofern wäre es natürlich klüger gewesen, die Menge, die man dabei haben darf, runterzusetzen und zu sagen, ihr könnt euch das holen, ihr dürft diese Menge auch dabei haben, aber ihr müsst dann eben in einen dieser Cannabis-Social-Clubs, was ich auch wirklich für Deutschland, also das Letzte, was uns wirklich gefehlt hat, sind Cannabis-Social-Clubs. Also, ich fand ja schon den Sparverein in der Kneipe wirklich bedenklich, ja. Aber ein Cannabis-Social-Club, also, ich weiß
jetzt
nicht.
Sag mal, wie soll denn jemand, der Cannabis konsumiert, das alles verstehen?
Gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel. Es soll am Ende des Tages keiner verstehen.
Konsumentenverwirrung.
Die CSU ist natürlich weiter strikt dagegen und es gibt im Deutschen Bundestag einen Kollegen, Stefan Pilsinger,
ist
der
junge
Mann. Prost, genau, man könnte ihn auch Stefan Prost nennen. Er ist von der CSU, er ist Arzt, er ist Mediziner und ich finde, er bringt's nochmal sehr gut auf den Punkt.
Dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt Eigenkonsument und wer jetzt Dealer ist. Und das liegt daran, dass zukünftig ein Einzelner 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf. Das sind 75 Joints. Zum Vergleich, In Holland darf man nur 5 Gramm Cannabis mit sich führen. Das sind 15 Joints. Ich sage Ihnen eins, für was muss ein Eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte? Das ist doch absurd.
Ja, warum muss ein einzelner Mensch 75 Joints? Vielleicht, weil er einen harten Tag hatte. Vielleicht, weil er einfach mal ein bisschen chillen will.
Aber jetzt erklär mir mal, hast du da irgendwie Gründe gefunden, warum man sich auf diese Menge geeinigt hat? Gibt's da muss doch irgendein Fundament geben oder hat man das ausgewürfelt? Oder ist das im allgemeinen Gauderwelsch von Lauterbach irgendwie einfach so rausgepurzelt?
Ich habe an der Stelle tatsächlich keine Ahnung, wie sie auf die 25 Gramm gekommen sind. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch das, um ein bisschen den Schwarzmarkt zu unterbinden, dass man sagt, okay, die Leute können sich dann einmal im Monat ihre 75 Joints abholen und sind dann im Prinzip auch mal wieder 30 Tage ruhig gestellt. Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, wie die auf die 25 Gramm gekommen sind. Aber der Kollege Pilsinger hat an der Stelle natürlich recht, kein Mensch muss mit 75 Joints durch die Gegend rennen. Und die CSU ist da moralisch auch ganz klar aufgestellt, auch der Kollege Stefan Pilsinger, womit er in der Bundestagsdebatte allerdings nicht gerechnet hat, war eine Zwischenfrage. Und die hören wir uns jetzt nochmal kurz an.
Lieber Kollege Pilsinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion?
Ja, natürlich.
Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Pilsinger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal.
Ja. Ne? Ja, gut. Mic drop, würde ich sagen. Mic drop. Ja.
Das bringt die CSU wunderbar. Man muss sich auch mal was gönnen. Ja, und somit haben wir tatsächlich ein, sage ich mal, nicht wirklich durchdachtes Legalisierungsgesetz vorliegen, was einfach deutliche Schwächen aufweist. Und es ist schade, dass an dieser Stelle kein klarer Wurf gelungen ist. Das fängt tatsächlich bei den Daten an, also beim 1. April darf man es haben, aber ab 1.7. erst anbauen, bis hin zu den Mengen. Ich glaube nach wie vor eine Legalisierung, ja, ich hätte diese Mengen niemals gemacht. Ich glaube auch gerade im medizinischen Bereich kann mit Cannabis einiges erreicht werden.
Meinst du jetzt bei den Ärzten oder bei den Patienten?
Vor allen Dingen bei den Ärzten, ne, dass die einfach dann auch mal bei der Herzkatheter-OP eine ruhige Hand haben. Ja. Nein, aber es gibt ja zum Beispiel auch viele chronische Erkrankungen, wo das total hilft. Also deswegen ist natürlich der Vergleich mit Cannabis und Alkohol natürlich völlig okay, weil es beides Drogen sind, die Auswirkungen auf den Menschen haben, aber eben auch, wenn sie in Maßen angewandt werden und man erwachsen ist, sicherlich nicht zu großen Schäden führen. Insofern befürworte ich die Legalisierung, glaube aber, dass das Gesetz überarbeitet werden muss.
Ja, und ich habe gehört, du hast es noch einen Schmankerl mitgebracht jetzt am Ende.
Ich habe mir die komplette Bundesratssitzung reingezogen, mir angeschaut und habe jetzt zum Schluss nochmal quasi als Rausgang aus diesem Thema die Abstimmung aus dem Bundesrat etwas verkürzt, aber da kommt einfach nochmal die Emotionalität des Themas richtig hoch.
Wir kommen zur Abstimmung. Ziffer 6 soll nach Buchstaben getrennt abgestimmt werden. Bitte zunächst Ihr Handzeichen für den Buchstaben A. Zu Buchstabe F, hier zunächst Ihr Handzeichen für den ersten Absatz. Nun zu Buchstabe K. Dieser soll nach Sätzen getrennt abgestimmt werden. Bitte Ihr Handzeichen für die Sätze 1 und 2. Damit entfällt eine Abstimmung über den Satz 3. Das ist eine Mehrheit. Und damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen.
Und jetzt brauchen wir, glaube ich, alle erstmal ein Tütchen.
Manöverkritik.
Es gab tatsächlich Reaktionen auf die letzte Sendung. Und es gab eine E-Mail von Karin. Sie schrieb, die verbalen Verbrechen sollten nicht von den Podcastern kommen. Dieses Weißt du, was ich meine? Ist eine unerträglich dumme Floskel, die keine weitere Verbreitung verdient. Antwortet der Diskutant mit einem Ja, hat das diese leider nicht rhetorische Frage nicht beantwortet und man könnte rein theoretisch weiterhin munter aneinander vorbeireden. Der andere müsste, nähme man die Frage ernst, mit eigenen Worten den Inhalt wiedergeben, damit ein Abgleich respektive Übereinstimmen stattfinden könnte. Also bitte diese Floskeln lassen. Sie bereitet mir körperliches Unwohlsein. Weißt du, was sie meint?
Ja, und da kann ich nur sagen, liebe Karin, du hast völlig recht. Es ist eine völlig überflüssige Floskel, die wahrscheinlich ein bisschen manchmal aus einer Unsicherheit entsteht, wenn man gerade etwas formuliert hat und sich danach nicht sicher ist, ob man so formuliert hat, dass der andere es versteht. Aber grundsätzlich hat sie natürlich totalen Punkt, ja.
Also ich habe es als satirisches Mittel empfunden. So unter dem Motto, weißt du, was ich meine? Weißt du, kannst ja auch sagen, kannst ja auch so sagen. So, weißt du, was ich meine? Ja, also, ne? Wenn du es mit der Betonung
sagst. Das würde man sich ja auch mal vom Scholz wünschen. Also ich liefere keine Taurus. Weißt du, was ich meine? So. Hatten wir denn sonst noch was?
Klar hatten wir noch was. Tatsächlich hatten wir Menschen, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Und unter anderem war er ja dabei.
Hey Philipp, hey Tobi, hier ist Olli Nagel und ich wollte euch sagen, wie super ich euren Podcast finde. Die zweite Folge war schon. Habt ihr euch noch freier gespielt als in der ersten Folge ohnehin schon. Und ich finde das super, dass ihr jetzt einen Podcast zusammen habt. Vor allem, dass es endlich mal ein Podcast ist, wo es ein bisschen diverser ist. Also ich meine, ihr habt sogar jemanden mit Migrationshintergrund, nämlich Tobi, der von der Fasnacht hin zu Comedy und Kabarett gewechselt hat. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.
Ja, der fastnachtliche Migrationshintergrund.
Der liebe Kollege Olli Nagel.
Genau, großartiger Autor.
Für Comedy und Kabarett, großartiger Autor.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Und ich finde ganz zum Schluss, wenn er Tschüss sagt, klingt er so ein bisschen wie Herbert Feuerstein.
Bis dann, tschüss.
Hast du recht. Und wir haben aber noch was bekriegt, weil es ist ja auch immer spannend zu hören, wo hören uns die Leute, unter welchen Umständen, was machen sie gerade, während sie unseren Stimmen lauschen. Und haben wir das hier gekriegt.
Hallo ihr zwei. Danke für diesen sensationell geilen Podcast. Einen Kritikpunkt habe ich darf euch nicht im Fitnessstudio hören. Da wird man nämlich dann grundlos blöde angeguckt aufgrund seiner schlechten Laune, weil ihr seid wirklich so lustig, sensationell, affengeil. Ab Fitnessstudio nicht tauglich, weil ich komme dann vor Lachen nicht klar und das funktioniert nicht.
Ja, und wie viel er dann in Zukunft erst lachen wird, wenn er mit seinen 75 Joints ins Fitnessstudio geht.
Steht.
Ja.
Wäre übrigens auch ein schöner Titel, grundlos blöd angeguckt. Finde ich auch nicht schlecht. Also, das könnte so ein zweites Projekt werden, ein zweiter Podcast.
Zitat.
Wir bleiben bei Gute-Laune-Themen, wo man so richtig ablachen kann. Wir kommen zur AfD. Ja, guck mal da, die AfD. Und es ist ja so, dass die AfD und in Person von Alice Weidel auch jetzt so einen Sound gefunden hat, den ich ganz interessant und spannend finde vom dramaturgischen Aspekt. Sie hat gesprochen bei der Generaldebatte, ist schon ein bisschen her. Ja, hatten wir ja auch in unserer ersten Sendung, hatten wir diese Debatte drin. Da wollten wir da, glaube ich, auch schon drauf aus. Und wir hören mal, was Frau Weidel da gesagt hat, unter anderem.
Es brennt in Deutschland. Und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. Bauern, Handwerker, Mittelständler, Gastwirte, Händler, Transportunternehmer. Sie protestieren weiter, weil sie nicht mehr können. Verschwiegen von den Medien.
Ja, verschwiegen von den Medien. Wir haben kaum was mitbekommen von den Bauernprotesten.
Ja.
Gar nichts. Wusstest du da was?
Ja, nein, von Protesten kriegst du in Deutschland nichts mit. Da wird nie drüber berichtet. Das ist, wenn du nicht in der entsprechenden Telegram-Gruppe bist, würdest du nicht mitkriegen, dass in Deutschland überhaupt irgendjemand mit irgendeinem Plakat über die Straße wandelt. Natürlich
nicht. Ich habe das nicht mitbekommen. Hätte die Weidel das nicht gesagt?
Ja, wenn die AfD das nicht mit so einer Klarheit regelmäßig im Deutschen Bundestag ansprechen könnte, und zwar so, dass sie es quasi auch in Sätze verknappen, die man direkt in die entsprechende Telegram-Gruppe auch schicken kann, würden wir das alles überhaupt nicht mitkriegen.
Ich finde vor allem, als ich Weidel gehört hatte jetzt bei diesem Ausschnitt, es hat ja schon wirklich was Theatralisches gehabt. Also diese Sprechpausen, als ob sie so Method-Acting-mäßig Lee Strasberg sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie bringe ich das rüber? Da fehlt ja wirklich nur noch, so dass sie so eine Fahne in der Hand hat und so auf ihr Fuß auf so einen Stein stellt und dann so quasi eine Freiheitskämpferin dann gibt, oder? So eine Aura hatte das.
Ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich das Gefühl, sie ist kurz vorm Nervenzusammenbruch.
Ja.
Also als sie über die geschundene Bevölkerung und mit dieser Ernsthaftigkeit, diese Trauer in der Stimme, ja, das vermittelt mir einfach ein Volksvertreter, der sich wirklich noch für die Leute interessiert.
Ja, es hat natürlich mit dem Wahlprogramm wenig zu tun. Sie malt natürlich auch eine Apokalypse an die Wand.
Findest du?
Ja, also allein diese Wortwahl in Deutschland, Deutschland brennt. Deutschland brennt, ja. Das sind ja auch immer so Schlagworte, die du gut verhashtaggen kannst. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Die AfD hat es begriffen, wie in Zeiten von Social Media Politik emotionalisiert, die Leute bewegt, wenn man es denn schafft, TikTok-freundliche Äußerungen auch in der Politik zu verbreiten. Das wurde insbesondere bei diesem Zitat ganz deutlich.
Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland.
Das geht viral.
Ja, man muss sagen, das ist natürlich bei ihr jetzt inzwischen auch schon eine Diagnose. Ne? Also ich glaube, dass sie sich beim Einschlafen viel zu oft die alten Reden von Bernd Höcke anhört.
Oder noch ältere.
Oder noch ältere. Ja, also auf jeden Fall in dem Duktus sind sie unterwegs. Und es ist wunderbar, weil es natürlich wahnsinnig emotionalisiert und ganz toll überhaupt keinen Inhalt hat.
Nein, aber es lässt sich gut verklippen.
Ja, und das ist der Unterschied eben zu Olaf Scholz. Der sagt auch relativ wenig, aber es lässt sich wahnsinnig schlecht verklippen.
Er ist nicht TikTok-tauglich. Scholz müsste ein bisschen an seiner TikTok-Tauglichkeit arbeiten. Da würde ich mal gucken, ob da was geht. Ich bin zwar nicht sicher, was er machen könnte. Vielleicht so ein Video, wo er zusammen mit Habeck und Lindner einen Song von Taylor Swift singt. Das finden doch die jungen Leute bestimmt gut, oder? We are never ever ever getting back together. Also inhaltlich wird's passen.
Ja, und ich stelle mir das gerade auch sehr interessant in den Fraktionen vor, wenn Grüne zusammensitzen, CDU, CSU, FDP und sie dann auch mal frei sprechen können, wie sehr sie Deutschland hassen. Ich sehe es wirklich vor mir, wie sie ihre ganzen Hassgefühle gegen Deutschland endlich mal ausdrücken können, indem sie konstruktive bis einigermaßen konstruktive Vorschläge machen, wie man den Kahn unter Kontrolle halten kann, während die AfD den Finger in die entscheidende Wunde legt, nämlich in emotionalisierten Nonsens.
Ja, und von Emotionen kommen wir natürlich zu Maximilian Krah. Mm. Maximilian Krah ist was für Genießer.
Maximilian Krah ist einfach das Knoppers unter den Demagogen. Das musst du dir morgens um 9:30 reinziehen und dann kannst du den ganzen Tag genießen.
Ja, Maximilian Krah ist nicht nur ein Knoppers, nein, er ist auch Mitglied im Bundesvorstand der AfD, Mitglied des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl 2024. Und er ist ganz massiv auf TikTok und Co. unterwegs. Man könnte sagen, er ist so eine Art Faschofluencer. Achtung, bei dem Clip gleich läuft Musik im Hintergrund. Die haben wir nicht gemacht. Die hat er dazu gebastelt. Also das ist alles ganz perfekt durchdesignt. Hier, da sagt er zum Beispiel das.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein und auf die Menschen, die es aufgebaut haben. Deutsche Lieder, deutsche Wertarbeit, deutsche Gedichte, deutsche Gedanken. Das hat in der Welt bis heute einen wunderbaren Klang. Überall wird Deutschland mehr gemocht als von seinen eigenen Politikern, Lehrern und Professoren. Wenn du wiederentdeckst, was deine Vorfahren alles getan haben, dann wirst auch du dich aufrichten können und musst keine Angst mehr haben und hast das Ziel, dass deine Kinder dasselbe über dich sagen, weil du es immer weitergibst. Deshalb, krieg mal raus, was Oma, Opa, Uroma und Uropa gemacht haben, wo sie herkamen, was sie gekämpft und gelitten haben. Überlege, was es für dich bedeutet und mach dir eins klar. Sie haben gelebt und wollen jetzt, egal wo sie sind, stolz auf dich sein. So wie du später stolz auf deine Nachfahren sein willst. Wenn du den Gedanken hast, dann geht's mehr als nur um den Augenblick, dann geht's um das große Ganze, dann geht's endlich um dich und um uns als ein Volk.
Also ich bin kurz davor, mir eine SS-Uniform anzuziehen. Wirklich wunderbar. Also das ist, ja, also wenn ich auch in der niederländischen Verwandtschaft mal frage, was die Deutschen alles für uns getan haben, großartig. Das ist der Wahnsinn.
Es fehlen einem die Worte fast ein bisschen.
Ja, zwischen sprachlos und entgeistert.
Ist ja klar, was er damit möchte. Ja, das leuchtet ja absolut ein. Ja, hier, das ist ja auch ein großes Thema der AfD. Endlich weg mit diesem Schuldkult in Anführungszeichen und sowas. Ja, dass man wieder selbstbewusst sagen kann, dass man Deutscher ist. So ist ja so dieses, ne, was man damit vermitteln will. Aber ganz spannend ist ja das, was nebenbei rauskommt, dass er ja offenbar sehr spirituell religiös unterwegs ist.
Echt?
Weil er sagt ja, die Existenz der Großeltern, die sind immer noch da. Ja, und auch du bist immer noch da.
Ja, aber das ist,
glaube
ich, das hast du, glaube ich, falsch verstanden.
Ja?
Das ist nicht spirituell. Nee, ich glaube einfach, dass er die komplette Urnenlandschaft seiner Vorfahren am Kamin stehen hat.
Ja, genau. Aber das ist doch spirituell, wenn du der Anwesenheit derer, die da eingeäschert stehen, dass die immer noch da ist und dass die dich auch beurteilen.
Du meinst, der deutsche Geist schwingt mit?
Ja, der deutsche Geist wohnt bei Maximilian Krah zu Hause. Das muss ihn dann auch antreiben, sowas hier zu sagen, weil der deutsche Geist haucht ihm auch Ideen ein, die sehr, sehr zukunftsorientiert und fast schon technologieaffin sind. Achtung.
Künstliche Intelligenz wird viele Menschen arbeitslos machen. Aber es wird nicht alle arbeitslos machen. Arbeitslos wird der Genderwissenschaftler. Arbeitslos wird der unnütze Akademiker. Arbeitslos werden genau diejenigen, die heute die Grünen wählen und glauben, sie sind was Besseres. Weil wir viele Arbeitslose haben werden, müssen wir jetzt nicht die Grenzen öffnen und halb Afrika einwandern lassen. Die heute fehlenden Fachkräfte braucht entweder morgen keiner oder wir benutzen diejenigen, die die künstliche Intelligenz arbeitslos machen. Wer schlau ist, stellt sich jetzt auf die künstliche Intelligenz ein. Er sucht sich einen Job, der auch in Zukunft Bestand haben wird. Und vor allen Dingen passt er auf, dass er Politiker wählt, die die Grenzen zulassen.
Es ist ein Musso-Schokolade-angequälter Scheiße.
Ja, wirklich.
Es ist unfassbar. Und das, was mich ja am meisten immer wieder dran fasziniert, ist, dass sie den Mut aufbringen, diese dermaßen gequirlte Scheiße so groß zu inszenieren.
Ja, habe den Mut, dich deines Unverstandes zu bedienen.
Ja, genau. Ja.
Und halt auch diese Kette, diese kausale Kette, da muss der erstmal drauf kommen.
Ja, und er spricht natürlich immer wieder die Männlichkeit an.
Ja, dieses, na klar.
Dieses wilde Tier in uns, was mal raus will. Ja, der Löwe in dir, der Tiger in dir, der mal zeigen will, meine Vorfahren waren richtig gut und ich zeige jetzt mal allen mit meinem kleinen Bimmelchen, wie die Richtung läuft, weil alle anderen hassen Deutschland. Und das ist natürlich eine Form schon von Religion.
Ja, also wir stellen immer weiter fest, die AfD ist eigentlich fast eine christlichere Partei, als dass die Union vorgibt zu sein. Ja?
Ja, das hast du jetzt gesagt, da würde ich mich erstmal präventiv von distanzieren, aber humoristisch fand ich sehr gut.
Ja, ja, ob's christlich ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das Mannsein, ja, das sagt er ja auch am Ende, hier nicht die verweichlicht die Grünen wählen, ja, und hier Genderwissenschaften und sowas, ja, und so anderen unnützen Wissenschafts-Chichi, so, sondern richtige Jobs. Ja, so, die man auch noch braucht, wenn die künstliche Intelligenz kommt. Was weiß ich, mit bloßen Händen Bäume fällen oder sowas.
Ja, und es ist ja auch Verleugnung der Wissenschaft, ne, wenn er sagt, unnütze Akademiker. Ich glaube, war ein Akademiker, hat er gesagt. Ne?
Ja, unnütze Akademiker, sagt er, glaube ich, ja.
Unnütze Akademiker. Was natürlich die komplette Verleugnung von Forschung, Wissenschaft, all den Errungenschaften der menschlichen Evolution, die uns von dem Menschenbild weggebracht haben, was Maximilian Krah immer noch in seinem ideologischen Neandertal pflegt.
Ja, und ich habe jetzt ja mich sehr viel mit Krah beschäftigt, Philipp, und ich muss jetzt was gestehen. Also es wird ein bisschen ein Seelenstrip, dies hier.
Ja.
Ich bewundere den ein bisschen. Ich wäre gern so. Ich wäre gern ein bisschen so wie der. Und ich versuche es hinzukriegen. Er gibt ja auch Anleitungen. Es ist ja fast so eine Masterclass Männlichkeit, die er da gibt. Und ich will dieses Männliche, was mir fehlt, ich bin ja ein verweichlichter Typ, das will ich haben. Und da gibt Krah ganz konkret einfach auch mal Tipps.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
So, und jetzt, wenn man sich das Ding jetzt nochmal anhört, weil es ist ja sein Ideal quasi. Und was er da beschreibt, ist ja, was echte Männer sind. Und was auch seine Idealvorstellung. Das heißt, all das, was er sagt, ist er ja offensichtlich selber nicht. Sondern es ist ja sein Wunsch, so zu sein. Jetzt, und jetzt hör dir das Ding nochmal an, wir spielen es nochmal ab, immer mit dem Wissen, dass Maximilian Krah genau das Gegenteil ist von dem, was er da gerade beschreibt.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
Also, er guckt Pornos. Er ist verweichlicht. Er hat keine Freundin. All diese Sachen, das ist der wahre Maximilian Krah. Und durch dieses Wissen um seine Schwächen, weißt du, baut er sich so ein Wunschbild auf. Das ist, wir müssen, ja, man muss diese Sachen einfach nach diesen Gesichtspunkten untersuchen.
Und meinst du, dass der auch die Grünen wählt?
Ja, natürlich wählt er die Grünen. Ich kann dir auch sagen, warum er die Grünen wählt. Weil sie Deutschland hassen, so wie er auch. Wenn er will ja, das ist ja genau dieses Ding. Sie hassen eigentlich Deutschland, das, was sie den anderen vorwerfen, sind sie selber. Und deswegen will er die Grünen.
Das ist echt ein komplexer Typ. Es ist echt ein komplexer Typ. Und ich finde, was am spannendsten auch ist, diese Obsession auch mit Pornos. Man hört das ja oft so.
Ja.
Also ich habe ja das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es bei der AfD jede Menge Wichser gibt.
Ja.
Aber es gibt in der AfD offenbar eine Strömung, die das für schädlich hält. Es gibt ja eine Meldung aus dem Jahr 2021. Da gibt es einen jungen Mann, der heißt Thomas Deutscher, heißt wirklich so, und war seinerzeit stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternative in Bayern und AfD-Stadtrat. Und er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, Masturbation sollte generell eingestellt werden, da sie einen der schöpferischen Energie, vieler Nährstoffe und männlicher Kraft beraubt. Das habe ich so bisher nie gesehen.
Nee, also ich glaube, wenn Masturbieren eingestellt wird, dann haben wir ja noch mehr Kriege. Dann rennt doch jeder von uns mit der Panzerfaust durch Gelsenkirchen.
Also ist eigentlich unser beider Message so ein bisschen Wichsen für den Frieden?
Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt doch, und es gibt doch hier von unseren beiden Kolleginnen Suchtpotenzial.
Suchtpotenzial, Ficken für den Frieden.
Ficken für den Frieden, ja. Das ist der richtige Ansatz. Aber was natürlich hinter all dieser Sprache natürlich immer wieder faszinierend ist, diese Sprache scheint ja offensichtlich Leute anzusprechen.
Ja, mich ja auch. Ich bin ja komplett,
tatsächlich.
Ich habe ja Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das höre, weil es mich einfach so abholt, da wo ich bin. Dass du da so ungerührt sitzen kannst, Philipp, das beeindruckt mich. Das ist, weil du diese Männlichkeit hast, die mir offenbar nicht gegeben ist.
Ja.
Ja.
Also sie sprechen ja ganz offensichtlich junge Menschen an.
Junge Männer.
Junge Männer. Mhm. Und das scheint ja zu verfangen. Also, und ich habe dann, als ich mir das immer wieder angehört habe, habe ich mir versucht zu erinnern, in der Phase, in der ich so 16, 17, 18 war, und habe überlegt, ob diese Sprache mich damals begeistert hätte oder ob das was, ne, weil es sind ja noch junge Menschen, die unter Umständen auch noch nicht geprägt sind, sondern auch noch offen auch für Einflüsse sind oder offener für Einflüsse. Das wird ja im Alter meistens nicht besser. Und da habe ich überlegt, wäre das eine Sprache, die bei mir verfangen hätte? Und ich habe für mich festgestellt, nee, es hätte mich total abgestoßen. Es hätte mich total abgestoßen, weil es so eine Form von Männlichkeit ist, die ich absurd finde.
Ja, aber damit bist du das Problem, Philipp. Damit bist du einfach das Problem, du hast es nur noch nicht erkannt. Weil wir müssen jetzt natürlich, wenn wir drüber sprechen, über Männlichkeit, zu dem Mannsbild schlechthin kommen, zu Björn Höcke. Weil Björn Höcke ist doch nun mal wirklich echt, also das ist doch mal ein Typ. Wenn der den Raum betritt, dann da riecht's auch nach Moschus.
Ich korrigiere dich ungern, aber es ist natürlich Bernd Höcke.
Richtig, Verzeihung, das habe ich falsch formuliert, ja. Und Bernd Höcke, der sagt, das ist auch kein neues Zitat von ihm, aber es ist diese Kerbe, in die er auch so mit seiner männlich markant behaarten Hand mit der Axt reinschlägt, wenn er Folgendes sagt. Und auch da bitte ich auf die Theatralik, die wirklich vom Feinsten ist, zu achten.
Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
Ja, absolut. Ja. Das klingt für mich wie so ein Masturbationsmantra. Ja? also Bernd Höcke fängt sanft an und sagt genau diese Sätze, um in die entscheidende Stimmung zu kommen. Das Absurde an diesen ganzen Sprüchen ist ja, wenn wir uns anschauen, welche Menschen aus diesem Bild entstehen, dann brauchen wir uns ja gerade nur mal auf der Welt umzugucken, um zu schauen, was sind das denn für Typen, die daraus entstehen? Was sind das für Führer? Und da landen wir bei Leuten wie Putin. Da landen Trump. Wir bei Leuten wie Donald Trump. Völlig durchgeknallte, testosterongetränkte Vollidioten, die die ganze Welt lahmlegen.
Tja. Soll man an der Stelle einfach rausgehen?
Ja, ich glaube, es wird Zeit.
Das war grundlos gute Laune für heute. Und wenn Sie da draußen, wenn ihr da draußen Themenvorschläge habt, wenn ihr tolle Zitate habt oder ganz verrückt, wenn ihr eine Meinung habt, ja, dann freuen wir uns über eine E-Mail. Und zwar an hallo@grundlosgutelaune.de.
Und in dieser Folge war ja einiges an Diskussionswürdigem dabei. Und ihr habt die Chance, selbst zum Zitat bei uns zu werden. Schickt uns einfach eine Sprachnachricht auf speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und dann diskutieren wir auch über euch. Und Tobi hat noch eine Überraschung.
Zum Schluss haben wir noch ein Gespräch abgehört, wir zwei. Das ist exklusiv hier bei grundlos gute Laune. Ja. Wir haben ein Gespräch abgehört, in dem Bundeskanzler Olaf Scholz über unseren Podcast spricht.
Fand ich ein tolles Gespräch. Und ich hätte auch keinen Ärger damit, wenn es nochmal 90 Minuten wäre. Aber wir haben uns so vereinbart, es muss ja auch mal zu Ende gehen. Und sehr beschwingt nach Hause gehe, weil es manchmal viel interessanter ist als manche Interviews.
Das war Folge 3 von Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Bitte abonnieren und bewerten nicht vergessen. Dankeschön. Eine Produktion von Flashflow Recordings.